da kann ich jetzt für den Club, für Young Boys Bern sprechen. Großer Vorteil sind die kurzen Entscheidungswege, die flachen Hierarchien. Und dass du von der Idee eines Produkts, beispielsweise in der Vermarktung bis zur Lancierung, kann es unglaublich schnell gehen.
In Österreich, was vom Liga-Format für uns spricht, ist, dass wir relativ rasch sozusagen europäisch spielen können. Also im Vergleich zu Deutschland ist das dann doch etwas, wo ich sage, dass zumindest ein Drittel fast, ja, wenn man es so sagt, bei uns die Möglichkeit hat, in die Qualifikation für einen europäischen Bewerb spielt.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Und ich habe heute wieder zwei Gäste bei mir im Podcast, die diesmal aus unseren beiden Nachbarländern, nämlich aus Österreich und der Schweiz kommen. Ganz bewusst beide aus dem Fußball, aus dem Profifußball und ganz bewusst Österreich und der Schweiz einmal, weil wir haben jetzt beide Nationen auch teilweise mit fantastischen Auftritten auch hier in Deutschland während der Europameisterschaft wieder gesehen. Und da haben wir uns gedacht, dann gucken wir doch mal, werfen wir einen Blick über die Grenze, was denn die österreichische und die schweizerische Fußballvermarktung so angeht. Und da freut es mich sehr, dass wir heute mit dem Johannes Dobritzberger gesprochen haben. Er ist Head of Marketing und Sales von FK Austria Wien und hat uns da einmal Einblicke dazu gegeben, wie das in Österreich und ganz speziell dann bei Austria strukturiert ist, aufgebaut ist und welchen Herausforderungen er da im österreichischen Markt zu tun hat. Und ihm gegenüber saß virtuell Sebastian Helbig und Sebastian ist Head of Sponsoring beim BSC Young Boys, dem Fußballverein aus Bern. Und auch er hat einen Einblick entsprechend gegeben über den Schweizer Fußballmarkt und die schweizerischen Vermarktungsherausforderungen. Ich fand das deshalb ganz spannend, weil die beiden haben sich wunderbar die Bälle zugeworfen zu den verschiedensten Themen, haben auch ein paar Themen hochgeworfen, die ich dann leider überspringen musste, beziehungsweise bei denen ich dann mir eine Notiz gemacht habe, wo wir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt einsteigen dürfen. Denn wir nehmen uns ja so vor, ungefähr plus minus immer eine Stunde. Und ich glaube, das hat diesmal ganz gut hingehauen. Daher ein wilder Ritt durch zwei unserer fantastischen Nachbarländer mit zwei ganz großartigen Gesprächspartnern. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Hört mal rein und ja, schaut mal, was ihr aus Österreich und der Schweiz mitnehmen könnt. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute mit zwei, ja wie soll ich sagen, internationalen Köpfen. Wir sind ja durchaus immer auch wieder gerne im Dachbereich unterwegs und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute weit gereist sind in unsere beiden Nachbarländer, nämlich einmal nach Österreich und einmal in die Schweiz. Ich freue mich riesig auf den Head of Marketing und Sales von FK Austria Wien. Moin Johannes, Johannes Dobritzberger, ich grüße dich sehr.
Hallo, servus.
Und dir gegenübergestellt, sozusagen virtuell zugeschaltet, habe ich den Sebastian Helbig. Er ist Head of Sponsoring. Ich hatte gesagt von den Young Boys Bern. Er sagt gleich, es sind die BSC Young Boys. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Moin Sebastian.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Ja, ich habe es gerade gesagt, wir sind immer wieder gern auch Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz unterwegs, sowohl mit unseren Programmen, mit unseren Kunden, aber jetzt dann auch wieder mal hier in diesem Podcast. Und deswegen bin ich da total begeistert, dass ihr beide hier zusammen in diesem Format seid. Und da haben wir auch das Thema so gewählt, nämlich wie sieht eigentlich die Vermarktungssituation in unseren beiden Nachbarländern aus? Wie sieht die Vermarktungssituation im Profifußball Österreich und Schweiz aus? Was hat die EM möglicherweise dazu beigetragen? Was trägt die Vermarktungssituation in der deutschen Bundesliga dazu bei? Also wir wollen mal einen kleinen Roundup machen durch die Besonderheiten Österreich und Schweizer Profifußball. Aber vorher geht es mir natürlich einmal darum, wie immer, euch beiden näher kennenzulernen. Und Johannes, vielleicht magst du einmal einsteigen und unseren Hörern einmal erzählen, wer du eigentlich bist, wie du da hingekommen bist, was deine vorherigen Stationen waren und wieso eigentlich Fußball?
Ja, danke vielmals. Ja, auch danke für die Einladung. Ja, es war eigentlich ein spannender Weg, den ich da, glaube ich, eingeschlagen bin. Es war eigentlich mein Berufsleben bestimmt, dass ich in internationalen Unternehmen tätig war, vor allem die letzten 18, 17 Jahre davor, Austria Wien, bei der Firma Oracle, IT-Cloud-Unternehmen, wo ich für EMEA zuständig war, das ist die Region European, Middle East and Africa. Ja, und habe mich dann sozusagen dafür entschieden, den Ruf zu folgen, und zwar ins Sportgeschäft, speziell in das Fußballbusiness einzutreten. Hatte aber schon das ein oder andere an Berührungspunkten. Ich war selbst Obmann von einem Fußballclub. Ich war selbst oder bin auch in Verbänden im Fußball tätig, auch in ehrenamtlichen Funktionen, und hatte so eigentlich immer den Kontakt zum Fußball und war immer fasziniert, hier in einem Fußballclub zu agieren. Und natürlich war das dann sehr spannend, als ich dann die Möglichkeit hatte, bei Austria Wien mein Engagement zu starten, und freue mich sehr, da in dieser Fußballwelt angekommen zu sein.
Gibt es auch bei dir persönlich eine sportliche Historie? Also standst du selber auf dem Platz?
Ich stand, und ich habe sogar noch selbst einen Spielerpass, aber nur noch in der Reserve und auch eher selten. Ich war auch selbst aktiv Fußball im Unterhaus, sozusagen vom Wiener Verband, und durfte da jahrelang auch mitspielen, auch im Nachwuchsbereich und dann eben in der Kampfmannschaft und dann eben selber als Obmann und auch als Spieler, und war da immer sehr gerne im zentralen Mittelfeld unterwegs.
Ah, guck mal, sehr gut, sehr gut. Ja, vielen Dank dir. Und die Frage schiebe ich dann gleich einmal weiter zum Sebastian. Sebastian, was macht denn deine fußballerische Karriere, und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt sitzt?
Also ursprünglich geboren und aufgewachsen bin ich in Deutschland, in Leipzig. Habe mich dann entschieden, in Bayreuth Sportökonomie zu studieren. Habe das Studium auch absolviert. Und als es hieß, im Studium ein Pflichtpraktikum absolvieren zu müssen, habe ich mich dazumals entschieden, das im Fußball zu tun, wollte aber über die Grenzen hinausschauen. Habe mich initiativ beworben beim BSC Young Boys, beim Berner Sportclub Young Boys, so lautet der korrekte Name des Fußballclubs. Und bin seitdem, 2015 war das der Fall, bin ich hängen geblieben, weil es mir zum einen in der Stadt so gut gefällt und zum anderen auch beim Club, der ein sehr familiäres Umfeld hat mit flachen Hierarchien, wo man sich gut entwickeln kann. Ich durfte verschiedene Positionen durchlaufen, habe ursprünglich mal als Praktikant gestartet, bin dann als Account Manager selber an der Verkaufsfront gewesen, durfte dann zwischenzeitlich im Bereich Medien die Newsroom-Struktur etablieren beim Club, und seit 3,5 Jahren darf ich nun die Abteilung Sponsoring verantworten, die zudem auch das Hospitality umfasst, das heißt das B2B-Geschäft des Fußballclubs. Und um vielleicht die Anschlussfrage vorwegzunehmen, meine fußballerischen Qualitäten beziehen sich auch auf eher bescheidenes Niveau, das heißt wirklich amateurmäßig unterwegs, aber mit sehr viel Spaß.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man ein bisschen Spaß mitbringt, auch in dieser Rolle.
Sebastian, Amateur war ich auch, nur das, um das richtig zu stellen.
Sag mal, kann man hier davon sprechen, das ist überhaupt nicht, soll überhaupt nicht unangenehm sein, aber Sebastian, es ist dein erster Arbeitgeber.
In dem Sinne schon, ja. Seit 9 Jahren habe ich den Arbeitgeber nicht gewechselt und habe es eigentlich jetzt auch nicht vor in naher Zukunft.
Und Johannes, wiederum, du hattest jetzt ein paar namhafte Unternehmen ja schon auf deiner Visitenkarte. Für dich ist das sozusagen ein Abstecher raus aus der Wirtschaft, rein in die Sportbranche, also in den Fokus der Sportbranche. Ist das richtig?
Ja, ich sehe beides als Wirtschaft. Ja, also es ist de facto natürlich eine andere Branche, eine andere Klientel, aber in Summe geht es um das Gleiche. Ja. Kunden zu akquirieren, Kunden zu halten, neue Kunden zu gewinnen und neue Ideen zu implementieren, die vielleicht nicht nur eben auch in Wien oder in Österreich zur Umsetzung kommen. Also ja, in Summe ein anderer Bereich, aber mit denselben Inhalten.
Und ich glaube, gerade im Bereich Vermarktung tut es auch gut, wenn seitens Club nicht so viel Fluktuation vorherrscht, weil man auch von unserer Seite vorlebt, dass Loyalität und wirklich auch Bindung vorhanden ist und man den Partner auch begleitet auf einem längeren Zeitraum. Drum finde ich das einen sehr positiven Aspekt.
Absolut, Sebastian. Ich bin noch nicht auf 9 Jahre, ich bin jetzt mal auf 1,5 und näher mich den 2 Jahren. Aber ja, das ist eben so ein bisschen der Unterschied auch zur Welt außerhalb vom Vereinsfußball, wo es vielleicht dann doch eine höhere Fluktuation geben kann. Aber natürlich ist man dann dort bei dem Verein auch sehr gern zu Hause, wo man auch selber Fan ist.
Also ich könnte mir vorstellen, die Austria kann lange mit dir rechnen, wenn man sich deinen vorherigen Lebenslauf anguckt, dann hast du ja durchaus ziemlich lange in den vorherigen Unternehmen ausgehalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir denn die Austria freuen. Lass uns doch mal kurz gucken, wie seid ihr denn da eigentlich in den Vermarktungsrollen, Situationen und Abteilungen aufgestellt? Sebastian, du hast es gerade angesprochen, die Partner wissen das auch zu wertschätzen, auch möglicherweise die Mitarbeiter, die ihr an Bord holt. Wie ist euer Verein von der Struktur? Also wie viel Mitarbeiter habt ihr da insgesamt? Wie viel habt ihr da bei euch in der Abteilung, die für das Thema Vermarktung, Sponsoring, B2B zuständig sind. Wie ist da überhaupt die Aufteilung? Das haben ja Clubs, handhaben das ja unterschiedlich. Vielleicht magst du uns das einmal kurz aufzeigen.
Gerne. Also wir sind als Young Boys Bern ein kleines oder mittleres Unternehmen mit 200 Vollzeitstellen. Davon fallen 12 auf meine Abteilung, die wiederum untergliedert ist in nochmal drei Unterbereiche. Wir haben den Sales-Bereich, das heißt den Verkauf, die Akquise von Partnern und den Verkauf von Leistungen, das Sponsoring Services, Backoffice, was quasi nachher die Umsetzung der verkauften Leistung verantwortet, plus das Hospitality, was die VIP-Umsetzung verantwortet. Und du hast es richtig gesagt, Clubs handhaben das unterschiedlich. Bei uns ist B2C und B2B voneinander getrennt. Das heißt, das Marketing ist zwar Wand an Wand, Tür an Tür mit uns, aber es ist eine separate Abteilung, zu dem auch das Merchandising und Ticketing gehört. Aber wir haben B2B und B2C voneinander getrennt. In anderen Clubs ist es oftmals auch unter einem Dach.
Ja. Und kannst du uns einen Umsatzeinblick geben? Also was macht ihr? Das ist ja wirklich auch schwer für alle so zu begreifen, oder zumindest hat man die Zahlen nicht permanent so parat, wie die Schweizer Liga da aufgestellt ist. Kannst du uns eine Größenordnung geben? Weiß nicht, ob das auch veröffentlicht wird, dann darfst du es ja sowieso vielleicht sagen. Also was macht der Club insgesamt und wie viel davon ist Sponsoringanteil?
Mittlerweile muss es als Lizenzauflage veröffentlicht werden für die Swiss Football League. Und da kommen wir eigentlich schon zur ersten Problematik, die wahrscheinlich Österreich genauso wie die Schweiz betrifft. Die Umsätze sind sehr volatil und sehr abhängig davon, ob wir uns für internationale Wettbewerbe qualifizieren können, ob wir Transfers ins große europäische Ausland machen können oder nicht. Und volatil heißt, wir können in einem schlechten Jahr bei 50, 60 Millionen Umsatz landen, können aber in einem guten Jahr, wie es letztes Jahr eins war, die 100 Millionen knacken im Umsatz. Und umso wichtiger ist es bei der Volatilität, dass es eine Basis gibt, mit der man fix rechnen kann. Und dazu gehören wir im Sponsoring. Und unsere Zielgröße liegt immer bei, ja, je nach sportlichem Erfolg auch, der Rückenwind gibt bei 20 bis 23 Millionen, inklusive Hospitality wohlgemerkt.
Ja, das ist ja auch richtig, richtig wichtiger Punkt, den du sagst, nämlich eine planbare Größe mit einfließen zu lassen in das Budget. Du siehst mal, wenn ihr bei 50 landet und ihr bringt da die 20, 25 mit rein, dann ist das ein erheblicher Faktor. Wenn durch Transfers oder europäische Wettbewerbe das Ganze auf 100 Millionen geht und ihr bringt trotzdem die 20, 25 kontinuierlich mit rein, ist das weiterhin ein planbarer Faktor. Und das ist natürlich enorm wertvoll für die Planung, während das andere ja durchaus sehr ja, abhängig ist auch von sportlichen bzw. dann von Transfererlösen. Johannes, wie sieht das bei euch aus? Wie ist der Verein da aufgestellt in der personellen Struktur, Abteilungsstruktur? Wie ist dein Bereich da aufgeteilt? Und vor allem gehören bei dir auch noch andere Tätigkeiten außer B2B dazu?
Ja, also prinzipiell sind wir auch ein Klein- und Mittelbetrieb in dem Sinn. Ja, also wir orientieren uns da um die 50 Mitarbeiter ohne den sportlichen Personal, an denen wir sozusagen gemessen werden. Die Abteilung selbst, in der sozusagen wir agieren, in die ich verantworte, sind wir aufgeteilt auch hier in klassisch Sponsoring, wo wir drei Personen inkludiert haben. Wir haben im Hospitality eine Person, die dediziert sozusagen das Hospitality-Thema treibt. Wir haben in der Eventabteilung, die auch zu uns gehört, zwei Personen kalkuliert und haben auch sozusagen im Backoffice, im Office Management eine Person, die uns hilft. Wir sind schon eine Abteilung, die sehr abteilungsübergreifend agiert. Ich glaube, das ist auch für Marketing und Sales, gerade im B2B-Bereich, sehr wichtig, weil wir natürlich da auch mit unserer PR und Medien- und Kommunikationsabteilung sehr stark interagieren und zusammenarbeiten. Dazu komme ich dann später in Richtung der Produkte, die wir da auch entwickeln. Es ist de facto auch so, dass wir natürlich gerade aufgrund der Veranstaltungen, die wir platzieren, sowohl intern als auch extern, da eine gute Runrate haben an Events für unsere B2B-Kunden und sehen sozusagen hier in unserer Quantität auf Umsätze, also eine Beteiligung von knapp 50% des Gesamtumsatzes in der Säule läuft über Marketing und Sales im B2B-Bereich. Also es ist schon eine wichtige Größe und inkludiert also da auch unseren Businessplan, der eine wichtige Standsäule ist, neben der natürlich, sag ich mal, aus sportlicher Hinsicht die Transfererlöse, dann natürlich das Ticketing, Public Ticketing ist das Thema Sponsoring und Businesspartner sehr wichtig.
Und auch da, wie du sagst, 50%, das ist ja etwas, womit man, wenn ihr euren Job vernünftig und gut macht und kontinuierlich macht, womit der Verein jetzt erstmal auch nächstes Jahr wieder rechnen will und das permanent mit einplant, dass das reingeholt wird, selbst wenn mal Tabellenplatz 8 erreicht wird.
Der Druck ist immer da, Stefan, ja. Und ich sage, wir sind jetzt die 50%, aber das natürlich ist das eine Wachstumsbranche und das eine Gute aus meiner Vergangenheit ist, es ist nie genug in dem Sinn, ja. Also gerade auch in internationalen Konzernen, year over year, musst du immer Growth Rates darstellen können. Das schaffst du zum einen natürlich über Bestandskunden zum Halten oder auch über Cross-Upselling-Potenziale zu identifizieren. Aber du hast vorher angemerkt, es sind eben auch andere Themen, die bei uns wichtig sind und angesiedelt sind. Und da gehört auch ganz wichtig natürlich die Produktentwicklung dazu. Und ich sage jetzt einmal, das ist etwas, wo wir die volle Value Chain auch beherbergen, in dem Sinn, dass wir die neuen Produkte da auch entwickeln, quantifizieren und nicht nur alleine im Kämmerchen, sondern auch oft gemeinsam mit unseren Businesspartnern.
Das ist ein guter Punkt in Produktentwicklung und du hast ja auch sehr viel digitale Vergangenheit, bringst du mit, das würden wir uns gleich nochmal angucken. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, wenn wir uns diese Umsatzzahlen und insbesondere auch die Sponsoringerlöse angucken, gibt es, ihr habt jetzt beide schon ein bisschen Erfahrung da in den jeweiligen Bereichen mit, dass ihr da vielleicht einen Rückblick wagen könnt, gibt es da eine Tendenz? Also ist das gerade ein total boomender und wachsender Markt in Österreich und der Schweiz? Ist das eventuell gerade ein einbrechender Markt? Hat so eine Europameisterschaft möglicherweise, die ja dann auch bei beiden für, wie ich finde, für spektakulären Fußball gesorgt hat, gibt's da jetzt schon zu erkennen, dass dieser Rückenwind von der Europameisterschaft euch auch nochmal in der Vermarktung des Fußballs im jeweiligen Land hilft? Also worauf ich hinaus möchte, ist, wie sieht die Entwicklung der vergangenen Jahre, wie sah das aus? Wie hat sich das für euch entwickelt und dargestellt, Johannes?
Ja, vielleicht bei 9 Jahren, Sebastian, kannst du dann noch weiter in die Vergangenheit schauen. Aber ich sag, von meiner Sicht ist es schon so, dass wir schon um alle Kunden kämpfen müssen im positiven Sinn und schauen, dass wir auf jeden Fall mal das Bestandskundengeschäft halten, ausbauen können und neue Zielgruppen entwickeln. Und du hast angemerkt, dass die Europameisterschaft natürlich dem Produkt Fußball sehr gut getan hat. Also wir haben hier sehr viel und speziell natürlich auch aufgrund der guten Performance jetzt im Sinne der österreichischen Mannschaft sehr viel an Rückenwind bekommen, Momentum bekommen, aber viel wichtiger auch an Reichweiten und neuen Audiences. Man kann das natürlich in einer Sicht sehen, dass das natürlich eine Beflügelung ist und dass das etwas ist, wo man natürlich mitreiten möchte, auch aus Vertriebssicht natürlich und das monetarisiert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass natürlich viele Partner und Sponsoren auch auf internationalem Bereich natürlich das EM-Thema ja auch schon unterstützt haben und vielleicht dann in irgendeiner Form, ich sag's mal, eine Atempause brauchen und vielleicht sich dann auch wieder anders orientieren. Also man muss das in zwei Faktoren sehen, aber wichtig ist, dass wir in Österreich jetzt das letzte Jahr und die kommenden Jahre wirklich darauf schauen, dass wir den Teich, den wir ja befischen, sozusagen nicht nur von Austria Wien sozusagen befischt wird, sondern auch von den anderen Bundesligisten. Und da muss man schon eine gute Relevanz und eine gute Differenzierung aufzeigen, warum dann sozusagen ein Partner oder ein Sponsor die Reise mit jemandem geht. Und das funktioniert nicht nur über eine LED-Bande. Das versuchen wir vor allem, das funktioniert vor allem dann gut, wenn wir hier Stories gemeinsam entwickeln oder Content entwickeln, der sowohl von uns entwickelt ist, aber der sich auch dann speziell matcht mit den Anforderungen des Partners.
Um da gerade anzuschließen, ich gebe Johannes in dem Sinn recht, dass die Europameisterschaft sicher geholfen hat, das Thema Fußball in die Köpfe der Leute zu bringen, auf den Schirm zu bringen bei den Firmen. Das ist sicher sehr wertvoll, um vielleicht noch ein bisschen weiter zurückzuschauen. Die EM 2008 hat ja in Österreich und der Schweiz stattgefunden. Das war sicher so ein Highlight für beide Länder. Und nachher war jetzt die diesjährige EM ein weiterer Meilenstein. der geholfen hat, die Präsenz zu zeigen für den Fußball. Ich glaube nicht, dass er eine unmittelbare Auswirkung auf die Clubvermarktung hat, aber er hilft, das Thema auf dem Schirm zu behalten, was beispielsweise in der Schweiz sehr relevant ist, weil wir auch mit anderen Sportarten konkurrieren. Anders als in Deutschland, wo der Fußball, König Fußball, die klare Nummer eins ist, ist bei uns sowohl Eishockey als auch zum Beispiel der Skisport eine große Konkurrenz. Das ist in Österreich sicher ähnlich. Und da hilft eine Europameisterschaft natürlich, um die Gewichtung des Fußballs zu zeigen.
Es hilft aber auch insofern, Sebastian, dass es nicht nur das Produkt Fußball, sondern auch sozusagen die ganze infrastrukturelle sozusagen Situation darstellt. Und man muss sagen, die EM hat einfach gezeigt, dass das nicht nur organisatorisch perfekt über die Bühne gegangen ist, sondern dass es infrastrukturell einfach State of the Art sein muss, ein Stadion zu haben, einen Hospitality-Bereich zu haben, der sozusagen den Kunden auf seiner Reise dorthin abholt und Emotionen am Ende des Tages verkauft. Und das ist schon etwas Wichtiges, das ist ein Momentum, was wir uns natürlich auch mitnehmen, nicht nur für den Wiener, sondern auch für den österreichischen Fußball, dass wir da natürlich in Stadien spielen wollen, die sozusagen Performance auch bringt, den Kunden wirklich dort auch einzubinden.
Und selbst das ist ja schon 16 Jahre her, die letzte Europameisterschaft bei euch. Wäre vielleicht auch mal wieder eine Gelegenheit, sich mit einer neuen Bewerbung zu beschäftigen, damit die Infrastruktur weiter da wachsen kann. Aber ich finde einen Punkt sehr spannend und den unterschätzen vielleicht auch einige, wenn wir uns den Vergleich mit Deutschland anschauen. Den unterschätzen deshalb einige, weil ihr habt ja vollkommen recht, der König Fußball in Deutschland so über allem steht und weit an der Spitze steht. Ihr habt ja richtig Wettbewerb im sportlichen Umfeld. Ihr habt ja als Wintersportnation habt ihr mindestens mal die Wintersportveranstaltungen, die euch nicht nur zeitlich, mittlerweile werden die ja ausgedehnt von irgendwann Ende Oktober bis Mitte April mittlerweile, zeitlich Kapazitäten nehmen, natürlich auch das an den Budgets von den Unternehmen knabbern. Also wollt ihr da noch mal einen kurzen Einblick, den Weg noch mal kurz einschlagen, wie sich das damit verhält? Wie steht ihr zu diesen Wintersport-Events? Wie ist der Wettbewerb da im Kampf um die Sponsorengelder, aber auch um die TV-Präsenzen?
Also die Herausforderung ist wirklich im B2B-Bereich. Der Skisport beispielsweise ist sehr populär, ist ein Volkssport. Das schließt sich aber nicht aus. Du kannst Fußballfan von dem Club sein und bist genauso Skisportfan, währenddessen du natürlich dein Budget als Firma einmal ausgibst, verplanst. Und da konkurrieren wir natürlich schon direkt. Bei uns ist es weniger ist direkt der Skisport, weil beim Skisport reden wir dann von nationalen großen Firmen. Die haben wir natürlich auch im Fokus, aber wir sind schon eher regional und lokal tätig. Und das heißt, wir konkurrieren dann eher mit dem hier ansässigen Eishockey-Club, der übrigens wirklich nur Luftlinie 300 Meter von uns entfernt ist, der das Stadion regelmäßig voll macht, bis letztes Jahr noch den höchsten Zuschauerschnitt Europas hatte. Wurden jetzt, glaube ich, erst der SC Bern, jetzt, glaube ich, erst von Köln abgelöst, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das merken wir natürlich schon, dass wir da im gleichen Teich fischen, wie das der Johannes vorhin so schön gesagt hat. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Da müssen wir uns auch nach außen differenzieren, abheben. Da hilft sowas wie die Europameisterschaft. Da hilft sportlicher Erfolg. Und ja, da helfen einfach USPs, die wir bieten können im Fußball, die Eishockey beispielsweise nicht bieten kann. Das ist zum Beispiel ein Punkt. In meinen Augen ist Fußball die bessere TV-Sportart. Eishockey finde ich unglaublich spektakulär im Stadion selber. Ich finde es immer schwierig zu verfolgen am Fernsehgerät. Was ja eher in meinen Augen für den Fußball spricht, wo es auch eine bessere TV-Abdeckung gibt.
Ich glaube, Sebastian, es ist ähnlich in Österreich. Ja, also natürlich haben wir Partner und Sponsoren, die sowohl bei Austria Wien Sponsor sind, aber auch aktiv, sehr aktiv im Wintersport tätig sind. Und da braucht man nicht groß hellsehen. Das ist einfach so, dass der Kuchen dann natürlich aufgeteilt wird auf die verschiedenen Bereiche. Und natürlich kämpft man um sein Kuchenstück, Stefan. Ja, das ist dann etwas, wo man in dem Verhandlungsgeschick oder in den Vertriebsaktionen an der vordersten Front dann gut erklären muss, warum dann doch der König Fußball sozusagen hier es schafft, sich besser zu positionieren. Und das eine ist natürlich die TV-Formate, das andere ist die Werbewerte, die generiert werden. Und das, glaube ich, sind einfach ganz wichtige Faktoren, die gerade auch wieder durch die EM, und da sieht man einen positiven Impuls, wirklich neue Werbewerte auch generiert worden sind. Auch bei der Austria konnten die Werbewerte von Jahr zu Jahr jetzt gesteigert werden. Das zeigt einfach, dass wir sehr aktiv sind. Und Die Werbewerte beziehen sich da nicht nur auf die TV-Formate, sondern natürlich auch gerade im Social-Media-Bereich. Ja, und wenn man dann kombiniert, dass wie bei uns, bei der Austria momentan, wir hohe Mitgliederzahlen haben, Wachstumszahlen, wir einen Zuschauerschnitt um die 12.000 bis 13.000 haben, dann sind das schon sehr wichtige Faktoren für den Sponsor sozusagen, warum er sozusagen den Weg mit uns geht. Und ich gebe noch einen Punkt dazu. Das ist natürlich, das eine ist die sportliche Relevanz, ja, und die Vermarktung. Das andere ist aber die gesellschaftspolitische Verantwortung eines Fußballvereins. Und da können wir sehr gut sozusagen argumentieren. Das eine ist natürlich alles, was in Richtung Ausbildung ist, das Thema Nachwuchs, das Thema Diversität, also Frauenfußball ganz stark bei uns, ganz wichtig. Und auch natürlich Inklusion mit Special Violets, unseren Teams mit Beeinträchtigung. Das sind schon Faktoren, die gerade auch große Konzerne immer stärker in die Betrachtungsweise mit einbeziehen, warum sozusagen ein Engagement dann sozusagen da bei der Austria stattfindet.
Gibt es denn, und das hat es ja gerade ein bisschen angedeutet, Sebastian, gibt es denn Sponsoren, Partnerschaften, Kooperationen, die, oder anders gefragt, aus welchen Umkreisen kommen die denn? Habt ihr überwiegend regional, lokal, wie Sebastian das gerade sagte, oder sind da auch nationale oder vielleicht sogar, habt ihr Sponsoren aus Deutschland beispielsweise in eurem Portfolio, die auch in Deutschland akquiriert wurden? Also, dass es da vielleicht Unternehmen gibt, die auch in Deutschland ihren Sitz haben oder eine Filiale mag ja sein. Aber ja, wie ist diese Internationalität, wenn wir über die drei Länder gucken, in eurem Sponsorenportfolio? Also, um das im Fußball zu sagen, in Deutschland, haben wir natürlich auch bei den Bundesligisten einen überwiegenden Anteil aus der Region oder sogar aus dem lokalen Umfeld. Natürlich gibt es da ein, zwei Wettanbieter und ein, zwei Ausrüster und möglicherweise noch einen Versicherungsdienstleister, der ein bisschen weiter weg ist. Aber natürlich müssen die Fußballvereine in Deutschland auch sehr stark rund um den eigenen Kirchturm, mindestens mal um die 150, 200 Kilometer um ihren eigenen Standort herum gucken. Aber wie ist das bei euch in Österreich und in der Schweiz? Ja, wie ist die Sponsorenstruktur da?
Ich kann das mal konkret an unserem Partnernetzwerk erklären. Wir haben total knapp 500 Partner in unserem Netzwerk. Wie wahrscheinlich auch andere Clubs haben wir die Struktur pyramidenförmig aufgebaut. Und wir haben 5 Stufen und auf den 3 untersten Stufen haben wir wirklich lokale und regionale Partner. Das sind vor allem KMU, sind kleinere Betriebe aus der Region und die machen 2/3, ich sage gern, das Rückgrat von unserem Partnernetzwerk aus. Und je höher wir gehen, desto größer sind die Unternehmen, desto mehr Strahlkraft haben auch die Unternehmen. Auf den 2 obersten Ebenen haben wir dann vor allem nationale Brands und auf der Brust vorne als Hauptpartner einen internationalen mit Plus 500, ist ein in Israel ansässiger Finanzdienstleister. Der Hauptpartner ist von uns. Und um auf eine Teilfrage zurückzukommen, wir haben jetzt in diesem Jahr einen Partner aus Deutschland akquirieren können auf oberste Stufe. Premium-Partner nennt die sich bei uns und das ist Reuter, kennt man sich auch aus der Bundesliga, weil die sind zeitgleich auch als Hauptpartner eingestiegen neu bei Borussia Mönchengladbach.
Zumindest werden das die Fußballfans in Deutschland jetzt wieder mehr kennenlernen, ja.
Genau, wo wir dann tatsächlich auch in Mönchengladbach vor Ort, wo der Hauptsitz der Firma ist, die Akquise absolviert haben.
Das würde jetzt ja die Gladbacher interessieren, denen jetzt irgendwie eine halbe Million bis eine Million fehlt, warum die in die Schweiz gewandert sind.
Weil sie natürlich auch Expansionspläne haben und der Schweizer Markt sehr zahlungskräftig ist und wir die Ziele da noch besser erfüllen können, als das Gladbach kann.
Sehr gut, sehr gut. Und damit ist, diese Zahlen sind natürlich spekulativ, das habe ich nicht aus echter Quelle. Ja, finde ich sehr gut. wie sieht das bei euch aus, Johannes? Nationale, regionale, internationale Sponsoren?
Also ich glaube, es ist wichtig auch für einen Fußballclub von Beginn weg, dass man zunächst einmal lokal schaut, wer sozusagen hier vor Ort ist. Und das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich Businesspartner gerade im lokalen Umfeld assoziieren mit uns und mit unserer Geschichte. Und ich sage jetzt, wir wohnen in Wien, 2-Millionen-Stadt. Allein unser Bezirk, wo wir tätig sind, hat über 220.000 Einwohner mit einer hohen Dichte auch an lokalen KMUs. Und es ist ähnlich wie beim Sebastian, wo es einfach darum geht, dieses Rückgrat zu bilden mit den kleinen oder Mittelsponsoren, die sozusagen auch tatsächlich diese Austrianer sind, ja, die mit dem Verein mitfiebern, mitagieren. Aber natürlich müssen wir schauen, dass wir internationale Konzerne zu uns bekommen. Auch wir haben eine Struktur von Haupt über Co-Premium-Sponsoren und Business-Partner, die sich dann entsprechend aufgliedern nach Thresholds und bei uns ist es natürlich sehr stark auch nach Branchen aufgeteilt. gerade in der Versicherungsbranche oder im öffentlichen Bereich. Das heißt, wir schauen in erster Linie wirklich auf sozusagen die kleinen und Mittelsponsoren. Wir schauen auf die nationalen Sponsoren, die in Österreich gerade im Sportsponsoring tätig sind, das nach Sponsoren und aufgeteilt nach Branchen. Und wir schauen natürlich über die Grenze, wir schauen nach Deutschland, wir schauen nach Europa, wir schauen aber auch global, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir Partner bei uns haben, die mit Österreich und speziell mit Wien sehr gute Assoziationen haben. Und da kann man sehr gut diese Storyline dann aufziehen, nämlich Austria-Wien als Hauptstadtclub agiert hier national mit einer hohen Chance auch international zu spielen. Und dann natürlich kann man die Lebensqualität in Wien sehr gut auch verknüpfen mit entsprechenden Business-Faktoren, die dann für internationale Partner tatsächlich ausschlaggebend sind.
Dachte vielleicht auch, ist das für den Club eine Riesenchance, wenn sie dich holen, die Marke Oracle dann möglicherweise bei sich bald im Sponsorenboard wiederzufinden. Denn wenn du verantwortlich warst für Marketing in der Region, dann holt man dich als Club endlich als Head of Marketing und Sales dahin. Da liegt es ja nahe, dass du da auch einen Geldbeutel, einen Geldsack mitbringst, oder?
Ja, die Frage ist öfters gekommen, ja, aber man weiß, wie das tatsächlich läuft. Und natürlich ist Österreich ein sehr schönes Land, Wien eine schöne Stadt, aber es geht dann am Ende des Tages um Präsenz. Es geht tatsächlich um, wie global ist dieser Club? Wie präsent, welche Reichweiten können da generiert werden? Und das nichtsdestotrotz, und gerade deswegen hat Oracle in der Vergangenheit große Sportveranstaltungen gesponsert, gerade in der Formel 1 oder auch im Americans Cup oder auch die Premier League. Und das hat schon seine Begründungen, ja, vor allem, dass das ein globaler Event ist. Ja, und das können wir so als Austria Wien noch nicht proven, wenn man es so sagt.
Ihr könnt ja doch dann arbeiten.
Ja.
Noch ein ganz kurzer Zusatz zum Thema internationale Sponsoren. Ich glaube, das sind die Firmen lediglich spannend oder für die lediglich interessant, die entweder den Österreicher oder den Schweizer Markt gezielt bespielen möchten. Dann macht es sicherlich Sinn, weil wir mit unserem Netzwerk, mit unserer Fanbase das richtige Publikum bieten können. Ansonsten sehe ich nur die Chance bei Dresssponsoren, wie das Plus 500 ist bei uns auf der Brust, die beabsichtigen auch mit vergleichsweise wenig Geld im europäischen Fußball internationale Präsenz über internationale Wettbewerbe zu erzielen. Die Dresssponsoren kann man natürlich an einer Hand abzählen, außer in Österreich. Da sind es ein paar mehr. Aber international erlaubt ist natürlich lediglich der Brust- und der Ärmelsponsor. Das heißt, das sind eigentlich nur die potenziellen Slots für internationale Sponsoren, die jetzt nicht nur den Schweizer Markt oder den Österreicher Markt bespielen möchten.
Ja, Sebastian, ich glaube tatsächlich, es muss schon sehr konkret sein, warum man in den Markt eintritt. Aber es muss auch, glaube ich, wichtig sein, was noch einmal diese Story ist, die man erzählt als Verein. Ja, und da kommt wieder das Thema Diversität und Inklusion dazu. Da kommt natürlich sozusagen der Ausblick, das Potenzial eines Vereins dazu. Wohin kann die Reise gehen und möchte man sozusagen da an der Reise sozusagen frühzeitig teilnehmen? Ja, es ist schon sehr viel Argumentation hier notwendig. Und wir durften aktuell jetzt auch internationale Partner bei uns auch schon begrüßen, die genau deswegen auch sozusagen Austria ausgewählt haben, weil es nicht nur um das Fußballthema geht, weil es eben auch um ein Thema wie Nachhaltigkeit zum Beispiel geht, weil das Stadion diese Nachhaltigkeit zum Beispiel widerspiegelt oder wir noch anderen Faktoren hier mit einbringen können, wo ein Partner sich mit seinem Produkt, mit seiner Story wiederfindet. Und das am Ende des Tages, und du hast das gesagt vorher, Stefan, ich komme aus einem internationalen Konzern, es geht am Ende des Tages immer auch so um das Thema Referenz. Welche Referenzen kann man international vorweisen? Und da kann man schon ein gutes Produkt gemeinsam initiieren, was natürlich auf dem Fokus Fußball schon dargestellt ist, aber es nicht nur der Fußball ist.
Da kommen wir doch auch zum Punkt, um uns nochmal die Besonderheiten eurer jeweiligen Märkte anzuschauen. Hier in Deutschland hat jetzt im vergangenen Jahr der Einstieg bei der DFL eines Finanzinvestors, der Rechte an den Fernsehübertragungen hätte kaufen wollen, für sehr viel Aufruhr gesorgt. Es sind die Bilder entstanden mit den Tennisbällen, die auf den Spielplatz jeweils flogen und damit dann auch eine Protestaktion der Fans in Gang gesetzt hat. Was sind die Themen, die gerade in euren Ländern, in euren Heimatmärkten die Fans, die Fußball-Community bewegen? Um was geht es da gerade? Also, ja, was bewegt da? Was läuft da gut oder was ist möglicherweise gerade in der Kritik? Wir kriegen da sonst vielleicht zu wenig Einblick. Also insofern haben wir jetzt mal die Gelegenheit, uns die beiden Märkte anzugucken und das, was die Fans da bewegt.
Um auf den Schweizer Markt vielleicht mal beginnend Bezug zu nehmen, spielen Kommerzialisierung und Besitzverhältnisse im Club ebenfalls eine große Rolle, mit dem Unterschied, dass es die 50-plus-1-Regel, die in Deutschland vorherrscht, nicht gibt. Das heißt, die Clubs, die bei uns in der oberen Liga organisiert sind, sind vornehmlich Aktiengesellschaften und sind alle im Besitz von ausländischen Investoren. Grasshoppers Club Zürich sind in amerikanischer Hand, genauso wie das der FC Lugano ist im Tessin. Hinter Servet Genf steht eine große Stiftung. Wir haben das Glück, dass wir unser Hauptaktionär mit dem Hans-Uli Ries eine einzelne Person ist, die sich sehr im Hintergrund hält, die sich sehr ruhig und bedeckt hält. Das spielt uns in der Organisation sehr in die Karten. Aber in vielen anderen Clubs sorgt es natürlich auch für Unruhe, die jeweiligen Besitzverhältnisse. Und auch das ist, wie es in Deutschland auch immer wieder ein Thema ist, ist es immer wieder an der Tagesordnung.
Bis hin zu Protesten, Kritik oder sogar persönlichen Anfeindungen?
Das trifft sehr gut, ja. Definitiv.
Und wie ist es bei euch, Johannes?
Ja, bei uns ist es wie in Deutschland. Ja. Wir haben die 50-plus-1-Regel. Das heißt, der Verein hat hier die Mehrheit und so werden sich da nichts ändert, wird dem auch beibehalten. Das ist, glaube ich, in Österreich momentan, wird schon drauf geschaut, was passiert. Ja, was passiert in anderen Ländern, was passiert in England, wo sind die großen Investoren, ja, die sich dort einkaufen. Das ist de facto bei uns nicht möglich. Das heißt, umso mehr muss man dann schauen, gerade um das Thema Partner und Sponsor sozusagen wieder herzubringen, geht es darum, die richtigen Partner in unsere Story mit reinzubringen. Aber 50-plus-1 aktuell ist ohne Diskussion. Das wird umgesetzt. Ja.
Wir hatten das vorhin schon angesprochen, weil du mit deiner Vergangenheit bei Oracle ja auch eine ganze Menge Digitalisierungserfahrung auch in den vorherigen Jobs schon mal so von Grund auf mitbringst. Und du hast gesagt, neue Produktentwicklungen sind halt auch wichtig. Also wo geht denn jetzt so die Reise hin, wenn wir sagen, die Bande allein ist es nicht mehr? Oder noch einen Hosenaufnäher können wir jetzt nicht hinkriegen oder in der Schweiz gar nicht erst einführen? Und die Frage ist ja, was liefern wir denn unseren Partnern, unseren Sponsoren? Was liefern wir denn in den Unternehmen in Zukunft als zusätzliche Leistung, als neue Idee, als die Weiterentwicklung, wenn wir weiter bestehen wollen und weiter auf dem Wachstum, im Wachstumsbereich unterwegs sein wollen? Wo geht der Trend gerade hin?
Ja, ich sage, die Bande ist trotzdem extrem wichtig. Man muss sie halt nur immer auch als integrierten Kampagnenteil sehen. Ja, also wichtig ist, dass uns allen klar sein muss, dass wir, wenn wir mit Partnern und Sponsoren reden, nicht nur noch über das Thema Bande und Minute und wie lang, sondern darüber reden, wen wollen wir überhaupt erreichen? Wie wollen wir sie erreichen? Welche Interaktion ist das Ziel? Mit welcher Conversion wollen wir überhaupt argumentieren? Da muss man schon recht fit sein, in der Form, dass man auch dann gegenüber sitzt mit den Digital Analysts eines Unternehmens und die genau diese KPIs abfragen. Es ist uns einfach bewusst, auch gerade in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, dass wir Content produzieren, der sehr wertvoll ist. Ja? Und Content und Daten sind etwas, was wir einfach vermarkten und verkaufen werden und müssen. Wir produzieren Content natürlich unsere Spieler und Spielerinnen. Dieser Content bedeutet, dass wir neue Audiences generieren, dass wir neue Reichweiten oder Reach platzieren. Und das ist etwas, was wir sehr gut vermarkten können. Und da geht es wirklich darum zu sagen, hat der Kunde, hat der Partner Content oder eine Story, mit der er sich auf uns sozusagen zugehen möchte oder mit denen wir uns matchen. Und das ist etwas, wo wir dann gemeinsame Content-Campaigns auch entwickeln und immer stärker in die Richtung gehen, dass wir diese Daten dann natürlich zur Verfügung stellen. Und umso besser du segmentieren kannst, umso besser du die Zielgruppen adressieren kannst, umso genauer du den Stadionbesucher identifizieren kannst, aufgrund auch welchen Need er hat und welchen Bedarf er hat, umso besser können wir natürlich dann mit unseren Werbepartnern hier agieren und noch zielgerichteter uns Kampagnen gemeinsam entwickeln, die wir natürlich dann auch entsprechend verkaufen. Also es geht sehr stark um das Thema digitale Transformation.
Hast du aus eurem Umfeld vielleicht auch ein konkretes Beispiel, was jetzt genau dazu geführt hat, dass ihr mit Daten zusätzliche Erlöse beim Partner gewinnen konntet?
Wir haben eigentlich in den meisten Partnerlandschaften, die wir jetzt sozusagen gemeinsam generieren, klare Social-Media-Pakete oder genauso auch Aktionen, wo wir den Kunden aktivieren. Wir aktivieren ihn aber nicht nur, und das ist das Wichtige, ist nicht nur an Match-Days, sondern wir gehen auch an Non-Match-Days raus. Wir wollen sozusagen Aktivierung ermöglichen, die zeigt, dass der Stadionbesucher, wenn er bei uns eintritt, schon mal mit der Botschaft konfrontiert wird, dass er im Stadion dann die Möglichkeit hat, einen Gutschein, ein Gewinnspiel, was auch immer einzulösen und dass er das genauso auch nach dem Spiel kann oder auch nach dem Match. Das heißt, wir haben gerade im Telekommunikationsbereich aktuell Kampagnen laufen, die genau um das gehen. Es geht darum, Tarife zu verkaufen. Es geht darum, unseren Austria-Fans einen Mehrwert zu bieten, nämlich ob das jetzt im Preis ist, ob das im Service ist und dieses Produkt entsprechend auch anpreisen. Und das ist etwas, was momentan sehr gut funktioniert.
Noch als Ergänzung von meiner Seite, Johannes hat es richtig gesagt, Stories und Content gemeinsam mit dem Partner spielen eine immer größere Rolle. Und das geht nur über Individualisierung von Paketen. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied noch zu vorherigen Jahren, wo noch viel mehr von der Stange verkauft wurde, Standardprodukte verkauft wurden, wo jetzt viel mehr eine individuelle Geschichte gemeinsam oder abgestimmt auf den Partner notwendig ist. Das bedeutet, wie Johannes auch richtig meinte, nicht, dass bestehende Produkte ersetzt werden durch digitale und neue Produkte, sondern die Bandbreite ist einfach viel, viel größer und sie müssen in der richtigen Weise miteinander kombiniert werden. Und ja, das Gegenüber ist auch anspruchsvoller geworden. Ich kann kurz erzählen, wir sind in der Verlängerungsphase mit unserem Hauptpartner und da spielen Emotionen und Leidenschaft spielt für sie absolut keine Rolle. Sie haben harte Zahlen, es ist ein internationaler Finanzdienstleister, sie schauen nur aufs Papier, harte Zahlen, was haben die Social-Media-Kampagnen gebracht, welche TV-Werte haben ihre Get-Ups und ihre Bande gebracht und ja, welchen Reach haben die digitalen Kampagnen gebracht. Und entweder wir liefern die Zahlen oder wir liefern sie nicht. Ob dann eine tolle Choreo beim 3-1 gegen den großen Rivalen auf dem Platz war und tolle Emotionen, das spielt eine untergeordnete Rolle.
Absolut, ja, Sebastian, ich glaube, genau das ist es. Also wir sind viel stärker in der Individualisierung unserer Angebote. Also wenn wir als Sales-Team sozusagen ausrücken, dann merken wir auch, dass wir natürlich sehr individualisiert auf die Kundenbedürfnisse eingehen müssen. Aber wir müssen auch aktiv diese Wege aufzeigen. Ja, und das ist etwas, was extrem spannend momentan ist. Und du kombinierst verschiedene Produktelemente zusammen. Und das kann aus der analogen Welt sein, das kann aus der digitalen Welt sein. Und das ist etwas, wo am Ende des Tages es nur ein Ziel sein kann, was kann der Kunde an mehr Wertschöpfung generieren. Und das ist etwas, wo ich sage, diese Zielvorgaben wollen wir uns auch viel stärker auch in unseren Vereinbarungen mit einbeziehen. Also ich sage, wir wollen uns sogar messbar machen, ja, weil wir natürlich dadurch auch natürlich argumentativ sagen können, dass wir da einen gemeinsamen Weg gehen, indem wir uns messbar machen wollen. Und manchmal schaffen wir es und manchmal schaffen wir es nicht. Und dann natürlich brauchst du einen aktiven Austausch. Und da reicht es nicht, ein- oder zweimal im Jahr mit einem Businesspartner sozusagen in Kontakt zu sein. Da geht es wirklich um ständigen Austausch und um ständige Aktivierungsmaßnahmen, die wir gemeinsam entwickeln können. Also der Aufwand in den Bestandskundenbereich ist in den letzten Jahren sicherlich gestiegen.
Ich nehme das auf jeden Fall auch wahr und ich glaube, die Vereine auch, dass sie da mehr liefern müssen, dass die Anforderungen in den Marketing- und Sponsoring-Abteilungen der Unternehmen da größer geworden sind. Und gleichzeitig haben wir doch alle auch diese Geschichten von diesem emotionalen Geschäftsführer, der gar nicht so auf den Preis geachtet hat, der aus ganz anderen Gründen vielleicht verhandelt hat, aber der dann auch seine Werbeleistung, wenn wir Pech haben, gar nicht alle abruft, weil er einfach nur dieses eine Paket haben möchte. Ihr nickt teilweise und die Geschichten haben wir doch auch noch im Sport, im Fußball insbesondere, oder?
Die gibt es definitiv noch. Da muss man auch differenzieren. Es ist auch gut, dass es die noch gibt. Die machen einen wichtigen Teil und auch des Netzwerks und auch der Identität vom Club aus. Aber ich sage, wenn du große Partner akquirieren willst, an die großen Budgettöpfe willst, geht es nicht mehr über diese Schiene. Die hast du nach wie vor noch im Netzwerk, aber machen nicht den großen, gewichtigen Teil aus, in meinen Augen.
Ja, die bin ich auch bei dir. Also die Kunst ist es, also sagen, die Personen zu identifizieren beim Partner, die vielleicht der eine ist, der klassische Finanz, der wirklich nur auf die KPI schaut, aber es gibt schon die Austrianer, auch in den Unternehmen, die natürlich das auch aus Sicht violetten Brille sehen. Und die sind auch wichtig. Und die musst du halt im Stakeholder-Management alle mit einbinden. Und es ist vorbei, die Zeit, dass du sagst, du hast einen Geschäftsführer, der unterschreibt und das Thema ist erledigt. Du musst einfach wirklich schauen, wer sind die Key Player in einem Unternehmen? Das kann ein großes, ein kleines sein. Oder wer ist der Nachfolger zu dem, der vielleicht den Vertrag unterschrieben hat, die dann für die Zukunft wichtig sind und die du abholen musst?
Darum ist auch die persönliche Kontaktpflege nach wie vor so wichtig, dass unsere Account Manager draußen sind am Markt, die Kundenbindungen betreiben, regelmäßig über Mittagessen, über Meetings Kontakt haben, um, wie Johannes sagt, nah dran zu sein an den Entscheidungsträgern, zu sehen, wann gibt es Wechsel. Oder aber auch, was auch oftmals der Fall ist, wenn der Entscheidungsträger die Firma wechselt, um direkt wieder dran zu sein, um die neue Firma mit ins Boot zu nehmen, was oftmals auch der Fall sein kann.
Absolut, ja. Und ein Spieltag ist, also so oft ich es höre, dass die Kunden ja eh alle 2 Wochen zu uns kommen, es ist brutal. Der Spieltag ist, glaube ich, Sebastian, ist, du hast vorher die 90 Minuten, dann 15 Minuten Halbzeit und 90 Minuten nachher. Da musst du schon sehr aktiv sein, dass du da die Kunden abdeckst und das holst. Das ist wichtig und das gehört dazu zu einem Spieltag, aber der ruhige Moment, wo man mit einem Kunden reflektiert, der ruhige Moment, wo man mit einem Kunden auch kritisch über Ergebnisse diskutieren kann, der ist wichtig. Der ist genau der entscheidende Impuls, um zu sagen, dass man in eine Verlängerung geht. Am Spieltag allein wird man es nicht schaffen.
Zumal ja erfahrungsgemäß die Kunden am Spieltag auch selber in einer Form von Gastgeberrolle sind, nämlich ihre Kunden wiederum mitbringen, ihre Familie oder ihre Geschäftspartner dabei haben und dann natürlich auch andere Präferenzen haben.
Natürlich ein sehr emotionaler Spieltag es ist, ja. Also es ist in einer emotionalen Situation auch nicht gut, glaube ich, dass man da jetzt großen Geschäftsthemen adressiert, sondern da muss man sozusagen die Leinen loslassen und einfach das Spiel genießen, was ja auch Entertainment ist, ja, und das soll auch so sein. Aber es ist schon gut, gerade im Key Account Management, und wir nennen uns bewusst auch Key Account Management, weil es ist nichts anderes wie die wichtigsten Kunden, den Umsatz bringen, auch wirklich flächendeckend abzudecken. Und das ist etwas, was natürlich viel Zeitaufwand bedeutet.
Ich hätte zu Partnermanagement auf jeden Fall nochmal Lust, einen eigenen Podcast zu machen. Deswegen müssen wir, weil da liegt uns auch sehr viel am Herzen. Deswegen müssen wir den Teil wieder ein Stückchen überspringen. Ich habe noch eine Idee, kommt mir noch. In welchem Fall habt ihr dann gegenüber vielleicht dem deutschen Fußball einen Vorteil? Also wo sagt ihr, sehen wir uns ganz klar entweder besser aufgestellt oder haben wir eine höhere Kreativität oder eine größere Flexibilität oder da haben wir bessere Erfahrungswerte schon. Also wenn ihr das mal mit dem, was in Deutschland passiert, vergleicht, wo habt ihr so ein Alleinstellungsmerkmal? Denn ein paar Sponsoren hören das hier ja auch und vielleicht ist damit dann ja auch die Idee, dass sie sich bei euch melden oder bei uns und wir vermitteln, da haben wir auch noch ein bisschen was davon. Also wie ist so ein Alleinstellungsmerkmal auf eure jeweilige, entweder A-Liga oder aber sogar auf euren Verein nochmal zu ziehen?
Ich glaube, ein Vorteil ist unsere Club- beziehungsweise dann auch Unternehmensgröße. Ich darf auch viel mich austauschen mit Bundesligisten, weil es in meinen Augen immer hilft, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das sind ja oftmals Konzerne. Auf den Punkt gebracht, von der Größe her, wirklich sehr hierarchisch organisierte Unternehmen, wo entsprechend auch Entscheidungswege länger sind. Und da kann ich jetzt für den Club, für Young Boys Bern sprechen. Großer Vorteil sind die kurzen Entscheidungswege, die flachen Hierarchien. Und dass du von der Idee eines Produkts, beispielsweise in der Vermarktung bis zur Lancierung, kann es unglaublich schnell gehen. Könnt jetzt heute die Idee haben, im Team entwickeln und könnt am nächsten Heimspiel das bereits umsetzen. Würde ich behaupten, dass es bei einigen Bundesligisten schwieriger wird, bis das so umgesetzt wird. Das finde ich ein Vorteil, dass wir in gewisser Weise flexibler agieren können.
Ich glaube, in Österreich, was vom Ligaformat für uns spricht, ist, dass wir relativ rasch sozusagen europäisch spielen können. Also im Vergleich zu Deutschland ist das dann doch etwas, wo ich sage, das hört man dann immer wieder, dass zumindest ein Drittel fast, ja, wenn man es so sagt, bei uns die Möglichkeit hat, in die Qualifikation für einen europäischen Bewerb spielt. Und das geht, glaube ich, schneller als jetzt in Deutschland, wenn ich mir das Ligaformat anschaue. Ja. Und das ist etwas, was natürlich super interessant ist, weil du dann natürlich außerhalb der Grenzen auch wirksam bist. Und ich denke, die Regionalität und Wien jetzt einmal speziell ist immer interessant für Partner, weil das so ein Hub auch ist für Unternehmen, gerade nach Südosteuropa. wo viele Firmen und viele Konzerne auch angesiedelt sind. Und in Summe geht es immer auch sehr stark ums Netzwerken. Und wir haben es vielleicht noch nicht ganz so viel erwähnt, aber der Hospitality-Bereich ist so wichtig, weil du einfach dieses Netzwerk sofort zugreifen kannst. Es ist alles hier. Ja, es ist jetzt in unserem Fall von der Wirtschaft, von der Stadt, ist sozusagen eine hohe Dichte an Entscheidungsträgern da. Und das ist etwas, was natürlich auch sehr gut wirkt und wo die Partner dann schon sagen, dass das dann auch sehr schnell gehen kann, Verbindungen und Partner zu knüpfen.
Wenn ich den Punkt noch kurz aufgreifen darf, aufgrund der Besitzverhältnisse, dass das Stadion quasi in unserer eigenen Hand ist, haben wir auch einen großen Vorteil, was Hospitality angeht, Modernisierung, Ausbau von Flächen angeht, was wir selbst entscheiden und umsetzen dürfen, ohne irgendwie Absprache mit Drittparteien. Sicher auch ein sehr großer Vorteil.
Ja, den Ball nehme ich gleich auf. Sebastian, auch bei uns ist es der Fall, ja. Und es geht jetzt wieder nicht nur um Fußball. Wir haben auch andere Sportarten im Stadion. Wir haben die Vienna Vikings Football bei uns jetzt, die ihr Semifinale spielen. Wir haben das Nationalteam der Frauen bei uns gehabt. Und was vorher angesprochen worden ist, natürlich ist der Skisport wichtig, aber wir haben natürlich als Wien eine gute Zugkraft hier auch in den Tourismus, in die Bundesländer. Und da gibt es viele Möglichkeiten auch der Vermarktung. Also ich sage, ein Stadion gehört natürlich bespielt und da reichen 16 Heimspiele Meisterschaft nicht aus. Da muss noch andere Aktivitäten gesetzt werden, auch die wir suchen momentan. Und das ist etwas, wo wir auch schnell entscheiden können.
Das ist ein guter Punkt zu unserem letzten Überschrift, nämlich Zusatzerlöse oder neue Erlösquellen. Das Stadion, wenn das in euren beiden Händen ist, das ist ja dann mindestens eins auch mal für Drittveranstaltungen, also entweder von euch selber organisierte Zusatzveranstaltungen oder aber die Vermietung desselben. Das macht ihr wahrscheinlich auch. Und wenn ihr das Stadion als einen Zusatzerlös anseht, dann hast du euer Frauenteam angesprochen, Johannes, was für euch sehr wichtig ist. Welche Zusatzerlöse stehen bei euch auf den jeweiligen Agenden? Also wo kommen jetzt noch die nächsten Wachstumsschritte her? Also verstanden, Content und Digital und Datenlieferung an die Bestandspartner oder auch an neue Partner. Aber wenn wir jetzt mal weg von den reinen bisherigen Geschäftsmodellen sprechen, wo stecken neue Geschäftsmodelle in euren jeweiligen Clubs?
Konzerte und Großevents, externe sind ein Punkt, aber da muss ich auch gerade hinzufügen, dass das limitiert ist. Der Fußballkalender ist dicht gefüllt, wird auch immer dicht gefüllter. Das heißt, es verbleibt eigentlich ein Fenster von 4, 5 Wochen in der Sommerpause, wo wir das Stadion noch anderweitig vermieten dürfen. Dann haben wir 2 bis 3 Großevents im Stadion. Das sind Konzerte von internationalen Acts, wo wir aber einfach das Stadion vermieten an eine internationale Agentur und dann die Einnahmen vom Catering mitnehmen können. Ich sehe eher noch Zusatzeinnahmen direkt bei uns im Fußballbusiness. Frauen hast du angesprochen. Ist sicher ein Punkt, wo wir uns in der Schweiz vor allem auch noch von der nächstjährigen EM, die hier bei uns im Land auch in unserem Stadion stattfinden wird, erhoffen wir uns sehr viel, dass es nochmal Rückenwind gibt. Dann sehe ich hier noch in dem Geschäftsfeld viel Erlöspotenzial, denn in den konventionellen Bereichen dürfen wir uns glücklicherweise aufgrund des sportlichen Erfolgs großteils ausvermarktet wissen. Darum ist für mich wirklich Frauenfußball der eine große Punkt und das schier unendlose digitale Feld bietet weitere Erlöspotenziale.
Ja, auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, Content, Content, Content. Ja, also wir werden digitale Kampagnen pushen und noch mehr versuchen, da gemeinsame Content-Wege zu gehen. Es ist das Thema, auch das ist es jetzt schon gefallen, aber Frauenfußball ist einfach eine der größt wachsenden Sportarten, wo wir gerade bei Austria Wien in allen Leistungsstufen vertreten sind und wo wir einfach da enormes Potenzial sehen und wir noch zielgerichteter hier an die Partner und Kunden gehen müssen, auch mit diesem Produkt, ich sage bewusst Produkt, weil da entsteht noch sehr viel Momentum, auch jetzt gerade mit der kommenden Qualifikation. Und ich glaube, dass es einfach da wichtig ist, diese Wege zu gehen, gerade im CSA-Bereich. Ja, also Nachhaltigkeit und Social Responsibility, das sind schon Themen, auf die Unternehmen auf uns zukommen. Ja, natürlich, es geht immer um das Thema der Justification, ja, so wird es genannt, ja, warum investiere ich in einen Fußballclub? Und rein der sportliche Erfolg oder rein das Stadion wird es nicht sein, sondern es muss schon auch eine Verantwortung sein, warum das passiert. Und das sind gerade bei den großen Konzernen die wesentlichen Triggers, warum sozusagen hier ein Engagement stattfindet. Aber zu guter Letzt, das Zeitfenster gerade für Stadion ist auch bei uns kurz und wir werden aber das so weit wie möglich ausvermarkten und das Stadion selbst natürlich ausnutzen, wo es möglich ist, ob das Seminare, Kongresse sind. Da werden wir einfach noch stärker aktiv sein müssen, auch in der Zukunft, um Partner und Businesspartner oder neue Partner zu uns zu gewinnen, auch über unsere Stadion-Facilities.
Und das Stichwort CSR oder Nachhaltigkeit, was Johannes angesprochen hat, ist natürlich ein großer Punkt, auch mit viel Potenzial. Hier ist es einfach, hier muss man den richtigen Mittelweg finden. Zwischen einerseits ist es schwierig, Thema Nachhaltigkeit und auch soziale Themen beispielsweise als eine Komponente ESG zu vermarkten, zu monetarisieren. Da muss man sehr aufpassen. Ich sehe es viel mehr als Reason Why. Warum, ja, warum kriegt man, der Johannes hat es Justification genannt, wieso kann man neue Partner akquirieren, also eher als Grund, weniger konkrete Projekte zu monetarisieren. Das finde ich einen schmalen Grat, den man gehen muss als Fußballclub, wie man mit dem Thema umgeht.
Weil die Budgettöpfe, Sebastian, tatsächlich oft sehr ein bisschen vielleicht sogar lockerer liegen in CSA-Abteilungen, weil es da einen konkreten Need gibt, ja, der sagt, wir möchten was Gutes tun. Und während die Budgettöpfe im klassischen Marketingbereich dann doch über viele Approval-Stationen gehen müssen, vor allem bei internationalen Konzernen Richtung Headquarter. Und da ist es oft so, dass lokale Institutionen dann schneller entscheiden können, weil es oft ein lokales Engagement ist.
Budgettöpfe ist übrigens auch ein sehr guter Punkt. Wie du sagst, das klassische Marketingbudget ist oftmals leer, weil wir mit vielen anderen Konkurrenten konkurrieren müssen. Das heißt, man muss als Fußballclub suchen, welche Budgettöpfe geht man an. Nachhaltigkeit wäre einer. Daten ist oftmals ein Thema, was ein separates Budget hat. Auch Kultur ist oftmals ein separater Budgettopf, wo wir beispielsweise mit dem Thema Tradition, Museum auch schon geschafft haben, solche Budgettöpfe anzuzapfen, um quasi das schon viel ausgeschöpfte Marketingbudget zu umgehen.
Gut, also auch wir haben jetzt einen internationalen Kunden bei uns und da haben wir 3, 4 Units eingebunden. Ja, das eine ist die Unit Produkt, das andere ist die Unit Infrastruktur, das andere ist Nachhaltigkeit. Umso mehr Units du sozusagen hier im Boot hast, umso besser.
Ich merke schon, ihr schmeißt schon wieder ein neues Thema hoch, aus dem man wieder was Neues machen kann. Und das reizt mich dazu, oder veranlasst mich dazu, da eine Notiz zu machen. Wir sollten uns nochmal sprechen. Also das hat mir sehr gefallen, einmal den Ausblick in unsere Nachbarländer da durchzuführen, in die Fußballvermarktung, in eure beiden Rollen und in das, was ihr rund um euren Verein da bewegt. Wie immer, so eine Stunde schnell vorbei. Deswegen erstmal an euch gerichtet meinen allerherzlichsten Dank für dieses informative Gespräch, für diesen Austausch dazu. Es muss nicht das letzte Mal gewesen sein. Und vielleicht so als Abschluss gehört das Schlusswort einmal euch, bevor wir uns ja nächste Woche nochmal in unserem kleinen Zukunftsbild-Experiment treffen. Daher, ja, von meiner Seite aus erstmal allerbesten Dank und in umgekehrter Reihenfolge zu unserer Vorstellungsrunde. Dann fange ich mit Sebastian an. Einmal das Schlusswort von dir, lieber Sebastian.
Ja, zunächst herzlichen Dank nach Hamburg überhaupt für die Möglichkeit, uns auszutauschen. Und das möchte ich auch gerade aufnehmen im Schlusswort. Ich finde es extrem wichtig, gerade wir innerhalb der Dachregion, dass wir uns regelmäßig die Köpfe zusammenstrecken, weil in meinen Augen können wir nur voreinander lernen. Wir sind zwar kulturmäßig nah beieinander, aber machen doch einige Dinge unterschiedlich. Und unabhängig von der Club- oder Unternehmensgröße haben wir unterschiedliche Ansätze, um freue ich mich sehr auf den Austausch und hoffe auf viele weitere.
Ja, dann schließe ich gleich an. Ich glaube, dieser Austausch ist extrem wichtig, einfach um zum einen das Thema Benchmarking immer auch vor Augen zu haben. Und das sehe ich gar nicht negativ behaftet, im Gegenteil. Also das Streben nach guten Referenzen und Projekten muss, glaube ich, unser Anliegen sein und die Augen offen zu halten und aber auch Fehler zu machen und auch sozusagen das Thema, wenn vielleicht mal Projekte scheitern, auch die aufmerksam machen, weil ich glaube, daraus kann man ja dann auch sehr viel lernen und auch grenzüberschreitend lernen. Also ich glaube, das ist wichtig, dieser Austausch, auch dieser kulturelle Austausch. Danke für die Fragen, Stefan, und die Gesprächsführung und freue mich auf eine Wiederholung.
Dann nehme ich das so mit und beste Grüße in die Schweiz, beste Grüße nach Österreich und das Ganze aus Hamburg. Bis bald, ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Und das war unsere Aufnahme mit den beiden, mit Johannes und Sebastian. Ja, einmal von FK Austria Wien und einmal von den BSC Young Boys. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr spannend, diesen Blick einmal zu wagen und vor allen Dingen, wie die beiden sich auch die Bälle zugespielt haben. Das Ganze haben sie auch weiter fortgeführt in unserem kleinen Zukunftsbild-Podcast, den ihr nächste Woche hört. Da taucht das Ganze auch wieder auf. Insofern, da können die beiden, ja, haben das sehr, sehr vorbildlich hingekriegt, sich da die Bälle, wie gesagt, zuzuspielen. Ich fand das ganz großartig, fand wunderbar, dass ihr dabei seid, bis zum Schluss zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, über ein Teilen, ein Liken, ein Kommentieren und ganz besonders, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid beim kleinen Zukunftsbild der beiden. Bis dahin, ciao, ciao aus Hamburg.